Fleisch und Glas aus heute mit einer wirklich kurzen und knackigen Folge. Unter anderem geht es um den Rücktritt von Christian Lindner.
Außerdem sprechen wir darüber, wie wir es hinbekommen können, mit diesem Podcast auch mal Geld zu verdienen.
Und wir haben noch ein Quiz für euch, 10 knackige Fragen, also bleibt dran.
Und zieht's euch rein.
Ich wär so gerne Vater zweier Kinder, doch es gibt da etwas, was mich daran hindert. Denn falls sie nicht gern Fleischer und Glashaus hören, dann wär das für mich überaus verstört. Nein, sowas darf auf keinen Fall passieren, deshalb lass ich mich lieber schnell kastrieren. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, Kastration für Fleischer und für Glashaus.
Habt ihr euch bereits kastrieren lassen oder habt ihr euch vielleicht schon einen Termin für eure Kastration organisiert? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fleischer und Glashaus.
Würdest du Christian Lindner dazu raten, sich kastrieren zu lassen?
Das wäre ihm wirklich zu empfehlen. Dann würde man sicherstellen, dass keine Nachkommen mit ähnlich verworrenem Mindset auf die Welt kommen. Und eben auch das Risiko, dass der Nachwuchs dann kein Fleischer und Glashaus hört, dem kann man auch entgegenwirken.
Ist das menschenverachtend, jemandem die eine Kastration zu empfehlen? Ist ja eine Empfehlung, sage ich mal.
Ja, ist einfach eine Empfehlung. Es steht ihm ja weiterhin frei,
ja,
es zu machen oder nicht zu machen.
Wollen wir eine Prognose abgeben oder willst du eine Prognose abgeben, wie lange er jetzt noch
ob er sich kastrieren lässt und wann er sich kastrieren lässt.
Nee, da ist er ja schon, aber Kastration macht man nicht mehr. Vasektomie, heißt es Vasektomie?
Da wird der Ei leider abgezwackt.
Da gibt es sogar sowas mit so einem Schalter, habe ich mal gehört, dass man das an- und ausschalten kann.
Ja.
Vielleicht hat er das. Technologieoffenheit ist ja ein Thema.
Stimmt, ich denke schon. Der hat so ein Schalter für das Licht, hat er sich das so an dem Unterarm und dann macht so Klick und dann kann
scharf
er wieder
scharf geschaltet,
dann kann er wieder reinlunzen mit ordentlich Schmackes in seine Franka. Schöne Grüße an die beiden. Du sagst, wie lange hält das noch aus als FDP-Parteivorsitzender?
Ja, weil letzte Woche haben sie ja jetzt die sogenannten D-Day-Papiere veröffentlicht, die FDP selber, weil sie angeblich nichts zu verbergen hätten.
Oder de facto ist es so, dass sie ansonsten durch die Presse rausgekommen wären und dann wollten sie sich nicht jegliche Kontrolle in dieser Thematik nehmen und sind dann quasi dem Shitstorm vorausgekommen und haben das selber veröffentlicht.
Ja, also sie wurden schon erwischt und haben dann ein bisschen den Anschein von Transparenz gemacht, das veröffentlicht. Und im Zuge dessen ist dann auch der Generalsekretär und der Geschäftsstellenführer, auch irgendeine andere Position, weiß ich gar nicht genau, sind zurückgetreten.
Hat ein bisschen den Anschein, dass es so Bauernopfer sind für mich, dass man sagt, okay, ähnlich wie bei Succession ist das ja auch so, ne? Diese Serie, die in den USA spielt und dann ist es so eine Familie, große Medienmogule und es sind einfach nur so Machtspielchen die ganze Zeit. Und dann haben sie einen riesigen Skandal, wo es auch sondern in dem Fall geht es um sexuelle Nötigung und so. Und dann diskutieren sie so, ja, okay, wir brauchen Bauernopfer. Ja, dann lass uns den und den nehmen. Und die vermeintlichen Bauernopfer, die sitzen da mit am Tisch und diskutieren dann, ob sie das sind oder ob jemand anders das ist. Und dann sagen sie, ja, nee, du bist nicht wichtig genug. Und dann sagen sie, ja, es muss irgendjemand aus der Familie sein, aus dem näheren Kreis. Aber jetzt auch nicht zu wichtig. Willst du das machen? Will ich das machen? Also so ähnlich werden sie da womöglich auch zusammengesessen haben. Und haben gesagt, okay, wir können jetzt nicht die absoluten Top-Top-Leute nehmen. Christian Lindner können wir nicht nehmen, weil der ist immer noch das Gesicht schlechthin dieser Partei. Müssen wir einen so einen wichtigen nehmen, aber doch eher so aus der zweiten Reihe.
Ja, und die sind dann zurückgetreten.
Ja, kannte ich beide nicht, ehrlich gesagt, mit Namen. Aber es ist auch bei der FDP, man kennt 5 Leute, der Rest ist irrelevant, habe ich das Gefühl.
Ja, in diesem Papier haben sie den Sturz der Regierung oder das Ende der Ampelregierung geplant und das erstmal mit dem Titel D-Day überschrieben, was schon sehr fragwürdig ist, weil der D-Day ja den Anfang der Befreiung von Deutschland von den Nazis durch die Amerikaner und Franzosen
Und oder die Briten durch vor allem, die, ne? Die waren, ja, Franzosen waren eh da. Also die,
vor allem durch die Amerikaner eigentlich.
Und die, ich glaube, ja, die Alliierten, also Amis und Briten sind, glaube ich, dann in, an dem D-Day in Europa gelandet, um, ja, sich da in diesen...
Die Amis, die Briten waren ja schon in Europa.
Stimmt, aber die hatten zumindest auch ein Wasser zu überqueren.
Ja, da sind die gelandet und damit haben wir jetzt die FDP das Ende der Regierung verglichen und da so einen Schlachtplan gemacht. Von Narrativsätzen bis die Schlacht auf offenem Feld.
Ja, also meine Vermutung ist erstmal dazu, dass es nicht unbedingt ein exklusives FDP-Ding ist, dass solche Art von Strategieplänen im Hintergrund gemacht werden. Bei Lage der Nation wurde schon eine Woche vor dem tatsächlichen Ampelaus thematisiert, dass alle drei Parteien offensichtlich auf einen gezielten Bruch der Regierung hinarbeiten. Sowohl die SPD als auch die Grünen als auch die FDP haben also separat voneinander Veranstaltungen gemacht, wo sie ihre Wirtschaftsprogramme vorgestellt haben, die alle zueinander konträr waren. Also es wurde scheinbar von allen drei Parteien forciert. Nun ist es glücklicherweise die FDP, die sich dabei so dilettantisch angestellt hat, dass eben dieser Schlachtplan, der dem Ganzen zugrunde liegt, dann auch an die Öffentlichkeit geraten ist. Passt mir ganz gut in Kram, weil es natürlich die Partei ist, die am unsympathischsten ist von den dreien. Aber ich will nicht ausschließen, dass das Gleiche auch bei Grünen und SPD hätte passieren können. Ja. Vielleicht nicht unter dem Naming D-Day, das ist schon sehr makaber und unpassend.
Ja, und vor allem, was ja auch das Ganze so schlimm in Anführungszeichen macht, ist ja, dass Christian Lindner, nachdem Olaf Scholz ihn rausgeschmissen hat als Finanzminister, dass er dann so getan hat, als hätte er unbedingt das noch retten wollen und das alles besser machen wollen und dann so Olaf Scholz diese Eskalation so vorgeworfen, während jetzt rauskam, dass die selber die Eskalation geplant haben.
Wobei Krischi ja so tut, als hätte er nie irgendwas von diesem Papier gewusst, was nicht glaubwürdig ist.
Und Kubicki hat genauso da Aussagen getroffen, die man im Nachhinein, wenn man es nicht unbedingt als Lüge bezeichnen muss, zumindest als nicht besonders aufrichtig.
Aber Wolle Kubicki ist ja sowieso einer, der jetzt mittlerweile politisch nichts mehr zu sagen hat und der einfach gerne in den Medien dann aus zweiter Reihe nochmal irgendwelche provokanten Thesen reinwirft, ne? Also so richtig als Politiker ernst zu nehmen. Er ist zwar Parteivize neben weiteren, aber hat nicht das Gefühl, dass er wirklich Relevanz hat.
Ja, ich glaube, also jetzt, wir sind ja jetzt im Wahlkampf, ne?
Ja.
Da geht's ja, also und da hat selbst... Also, da haben die bekanntesten Leute jetzt vergleichbar auch mit einem Gregor Gysi schon noch mehr Einfluss als irgendwelche Funktionäre, die weitaus unbekannter sind.
Ja, das stimmt. Wolfgang Kubicki kann man gut mit Gregor Gysi vergleichen, in dem Sinne, dass sie politisch keine Macht mehr haben, aber natürlich berühmte Persönlichkeiten, die redegewandt sind und die das öffentliche Bild schon prägen können.
Und mit ihrer Partei um die 5%-Hürde fighten.
Ja, das stimmt. Ich würde ja der FDP raten, Philipp Rösler wieder zurück ins Boot zu holen, den Fipsi. Ich sehe ja Fipsi wieder in der Verantwortung. Der hat das letzte Mal die Partei komplett an die Wand gefahren. Zu einer 2%-Partei hat er sie heruntergewirtschaftet. Dann kam Krischi Lindner als der Heilsbringer, der in NRW mitregiert hatte und da große Erfolge verzeichnen konnte und hat die SPD nicht nur zurück in den Bundestag, sondern auch in die Bundesregierung geführt.
Die FDP.
Die FDP, sorry. Hat sie jetzt wieder heruntergewirtschaftet und dann ist es doch eigentlich nur schlüssig jetzt Fipsi. Ich weiß gar nicht, was Fipsi macht mittlerweile. Ne?
Ist doch Arzt, oder? Wahrscheinlich.
Ist er Herr Dr. Fipsi, ihn wieder zurück ins Boot zu holen. Und die Frage, wie lange hält Krischi Lindner noch durch? Meine Prognose ist, er wird sicherlich als Spitzenkandidat in die Wahl gehen. Die FDP steht geschlossen hinter ihm. Aus der Partei kam noch nichts, was irgendwie darauf hindeutet, dass er gestürzt werden soll. Und dann wird...
Aus der oberen Etage der Partei kam noch nichts.
Das, genau. Und
ich glaube, unten, also so aus der Basis, habe ich zumindest gelesen. Ich habe mal ein bisschen die Bild-Headlines mir durchgelesen, weil ich das interessant fand, weil die Bild ist ja sehr FDP-freundlich.
Ja.
Und auch, gestern oder so, habe ich mal auf Bild Online geguckt und da war eine, war auf jeden Fall die kleinere Headline, hat den Druck auf Christian Lindner behandelt und ein viel größerer Beitrag ging da um den Streit zwischen SPD und Grünen, wo man schon irgendwie ein bisschen die, ja, die Verhältnisse sieht, weil das relevantere Thema war ja schon irgendwie das FDP-Ding gerade und ja, aber trotzdem, auch wenn das ein bisschen noch im Vergleich zu den anderen Medien in der Bild klein gehalten wird, die Bild ist auch eher anti-Lindner und hat auch schon den, thematisiert das auch schon, dass der Druck auf ihn steigt und wie lange wird er noch durchhalten, wird sich gefragt.
Ja, also es wäre schon naheliegend.
Deswegen, ich glaube, nächste Woche, bis nächsten Sonntag ist er weg.
Boah, mutige These, ich sage, er ist am Wahlabend weg, ja, wenn die Partei bei 3,5% landet.
Dann tritt er noch am Wahlabend zurück? Nee, dann das nicht. Dann
ja, zwei, vielleicht drei Tage dann, später. Aber er wird mit dem Wahlergebnis wird er zurücktreten und wird dann Allianzvorstand. Oder er wird...
Das wäre bitter, aber würde passen.
Er wird auf jeden Fall straight in die Privatwirtschaft rein. Und dann wird man ihn sehen, wie er in aller Öffentlichkeit die Kündigung bekannt gibt und sich mit dem Betriebsrat streitet.
Ja, ja, ist ein mutiger Guess auf jeden Fall, dass er in der nächsten Woche zurücktritt. Oder was heißt mutig?
Er wird selber niemals
zurücktreten. Er muss ja eigentlich, also er hätte schon lange zurücktreten müssen eigentlich. Sie sind aus mehreren Landtagen rausgeflogen, die Regierung ist kaputt gegangen. Seine Partei ist in den Umfragen schon seit Monaten nicht mehr über die 5% gekommen auf Bundesebene.
Und auch Umfragen, wer ist schuld an dem Ampelaus, sehen die Mehrheit, die FDP in der Verantwortung.
Ja, aber nur Umfragen kann man jetzt natürlich nicht zu Rate ziehen, weil dann müssen viele zurücktreten gerade. Die Grünen-Spitze hat es gemacht, Ricarda Lang und Omid Nuripur
aber sind zurückgetreten. Ja auch
für weitaus weniger, muss man sagen.
Auch wenn es die Parteivorsitzenden sind, ist es ja trotzdem nicht, sind es nicht die Top-Leute. Es ist schon erstaunlich, dass sowohl Baerbock als auch Habeck, als auch Scholz, als auch Lindner alle noch an ihren Sitzen festhalten und sagen, wir haben einen guten Job gemacht, wir gehen in die nächste Bundestagswahl. Ich will gar nicht unbedingt sagen, dass das falsch oder richtig ist. Bei Olaf Scholz wurde ja auch so ein bisschen, auch habe ich das Gefühl, von der Bild-Zeitung angetrieben, so ein vermeintliche innerparteiliche Diskussion darüber, wer jetzt der richtige Spitzenkandidat ist,
offengelegt. Ja, aber das war schon jetzt, oder?
Am Ende des Tages, von Tag 1 war es doch, ja, natürlich, war doch komplett klar, dass jeder wusste, dass es Olli Scholz wird, oder? Also als wenn das irgendwie in Ansätzen ein realistisches Szenario gewesen wäre, dass sie jetzt mit Pistorius in den Wahlkampf gehen, war für mich eigentlich klar, dass das nicht zur Debatte steht innerhalb der Partei. Haben sie jetzt relativ schnell gesagt, nee, der Olli ist es, der Olli macht's für uns. Und trotzdem, ja, spannend, dass die alle noch an ihren Stühlen festhalten und auch alle in der Partei noch Support haben.
Willst du 10 knackige Fragen beantworten?
Je knackiger, desto besser.
Alles klar, lieber kein Salz oder zu viel Salz?
Zu viel Salz, ohne Salz könnte ich nicht mehr. Früher so im Mittelalter oder wann wurde Salz überhaupt erfunden? Sagen wir mal 16. Jahrhundert. Vorher hatten die kein Salz. Die haben vielleicht mal an so einem Bimsstein geleckt und hatten so ein bisschen das Gefühl von Salz. Kannten sie nicht. Deswegen war das für die auch normal. Aber für mich jetzt mittlerweile, ich salz meinen Stuff gerne mal. Auch gerne mal ein bisschen zu viel.
Gerne nochmal fact-checken hier den historischen Rückblick deinerseits.
Ja, absolut. Völlig an den Haaren herbeigezogen, irgendeine Zahl in den Raum geworfen. Wird sicherlich falsch sein.
Was wäre dein Instrument in einer Metalband?
Saxophon. Ich habe früher Saxophon gespielt. Wir sind die Metalband, die das Saxophon zurückbringt. Death Metal mit Saxophon.
Wenn du ein Rapper mit Maske wärst, was wäre deine Maske?
Ich hätte eine Maske, so eine Leder-Fetisch-Maske.
Wann war das letzte Mal jemand frech zu dir?
Digga, die Leute haben so einen Respekt vor mir, die sind nicht frech. Die sagen, oha, da kommt er, der Adel, der Herzog. Gnädiger Herr, sagen sie, gnädiger Herr, darf ich Ihnen die Tür aufhalten?
Wann warst du das letzte Mal frech zu jemandem?
Digga, die ganze Zeit bin ich frech, muss ich ja sagen. Ich bin schon. Ich habe Zahnarzttermin. Da haben im Nachhinein hat es mir ein bisschen leid getan. Ne? Ich hatte Zahnarzttermin gemacht, halbes Jahr vorher, Zahnreinigung, ne? Alles wieder schön frisch machen, hatte ich eigentlich vor an dem Tag. Und hatte das schon in meinem Kalender gesehen, 8 Uhr morgens, und dachte am Vortag, scheiße, das ist zu früh, muss ich eigentlich absagen, habe ich vergessen abzusagen. Liege ich morgens im Bett, 8.30 Uhr, klingelt die Zahnarztpraxis durch. Ich gehe ran, natürlich immer noch halb verschlafen, sie sagt, ja, hier, Frau Doktor. Da sage ich, oh nein, Frau Doktor, ich habe es alles verzettelt, sorry. Sagt, ja, aber das ist Versäumnisgebühr, 50 Euro. Sag ich, what the fuck, was für Versäumnisgebühr, 50 Euro, ihr macht euch die Taschen reich mit so einer Scheiße, und hab direkt aufgelegt.
Hast du gesagt?
Ja, und dann, also nicht so im Wortlauf, aber das war so die Messe, ich war schon flapsig, da war ich das letzte Mal frech und es war...
Und dann auch weggedrückt.
Weggedrückt, einfach. War natürlich auch zu Unrecht, weil auf der einen Seite kann man es verstehen, sie haben den Termin nicht anderweitig vergeben, das ist die Ärztin, sie hat eine Zahnarzthelferin, die sitzen dann da und drehen Däumchen. Deswegen ist diese Versäumnisgebühr vielleicht gar nicht so unangebracht, habe ich im Nachhinein gedacht, aber dieses morgens aus dem Bett klingeln und dann direkt mir eine Versäumnisgebühr um die Ohren scheppern.
Obwohl du einen Termin hattest, den du nicht abgemacht hast, eigentlich zur gleichen Uhrzeit.
Ich hatte den Termin ja abgemacht.
Ja, eben. Und dann haben sie dich aus dem Bett geklingelt, obwohl ihr eigentlich verabredet wart.
Ja, wobei ich denke mir auch, ich war vorher einmal da, war sehr zufrieden, gute Zahnärztin. Und ich dachte, vielleicht haben sie ja auch Interesse, mich als Stammkunden für sich zu gewinnen, ne? Und mir dann direkt eine Versäumnisgebühr.
Ich glaube, sie sind an Stammkunden interessiert, die dann auch zu den Terminen erscheinen.
Ja, naja. Wie, da war ich das letzte Mal frech, auf jeden Fall.
Mhm. Aber schön, dass du es jetzt wenigstens deinen Fehler einsiehst, oder siehst du ihn nicht ein?
Doch, total wahr. Also ich würde sagen, ich persönlich als Zahnarzt, wenn ich jetzt der Doktor wäre, würde ich sagen, ich mache klein in meinem Heftchen ein kleines rotes X, und wenn dann zweites oder drittes X dazu kommt, dann drücke ich ihm die Versäumnisgebühr auf. Aber beim ersten Mal würde ich noch sagen, Schwamm drüber. Finde ich schon sehr harsch, da direkt mir die Gebühr aufzubauen. Habe ich auch noch nicht überwiesen. Brief liegt noch da ungeöffnet. Aber ich werde es überweisen, keine Sorge.
Wen würdest du im 1 gegen 1 besiegen?
Diesen Hasbulla.
Wer würde dich besiegen?
Also Mike Tyson hatte ich gedacht, aber jetzt im Boxkampf hat er sich nicht so krass angestellt. Ich habe gehört, Vitali Klitschko oder Wladimir, einer von den beiden, liebäugelt mit einem großen Comeback. Da würde ich mich gerne sehen in dem Duell.
Der Bürgermeister von Kiew?
Einer, ich weiß nicht welcher, ich habe nur gesehen, große Klitschko-Comeback mit 47 oder 57, jetzt geht's zurück in den Ring.
Auch gegen Logan Paul oder Jake Paul.
Ja, also ich würde gewinnen.
Oder Sinan G.
Sinan G.
Vitali gegen Sinan.
Vitali gegen Sinan G, reimt sich sogar.
Oder gegen Bösemann.
Ja, gegen Kevin Russell würde ich, glaube ich, verlieren.
Gegen Kevin Russell auf Hero oder gegen Kevin Russell clean?
Auf Hero.
Gibt's auch gar nicht clean, glaube ich, den Typen.
Ja.
Was ist ein guter Grund, jemanden zu canceln?
Also.
Böse Onkels-Fans so. Ja, zwei Leute besoffen, behindert fahren, ist kein Grund, jemanden zu canceln. Nee, das ist wirklich nicht.
Das ist auch nicht so schlimm.
So schlimm, also. Gerade wenn sie schon mal betrunken einen Unfall gebaut haben, dann ist es ja wirklich nicht so schlimm.
Also ich würde sagen, Grund, jemanden zu canceln, ist, wenn jemand, sagen wir mal, ein Rechtsextremist ist.
In welchem Thema bist du konservativ?
Also, gibt einige Themen. Ich bin ja an sich ein erzkonservativer Kerl. Also zum Beispiel, was das ganze Thema Fankultur angeht. Ne, da bin ich einer, der sagt, lass die Leute machen, lass sie eskalieren, lass sie in den Stadien ihre Pyrotechnik abfeuern und lass sie die Schiris beschimpfen. Da bin ich von der alten Schule. Oder würdest du sagen, das ist nicht klassisch konservativ?
Ich überlasse es dir.
Ja.
In dem Fall. Was ist dein Lieblingsbuchstabe?
F, natürlich, für Fleischer und Glashaus.
Alles klar, das waren 10 Knigge, die knackige.
Ich habe ein kleines Quiz, wollen wir das direkt hinterher buddern, wenn wir hier schon so ein bisschen in diese Art von Formaten tätig sind?
Yes.
Es ist das große, große Quiz, gerade habe ich noch gesagt, das kleine Quiz, aber es ist ein großes Quiz, drei Fragen insgesamt.
Was gibt's zu gewinnen?
Es gibt als Hauptpreis dieses Mal eine Kutschfahrt durch die Lüneburger Heide, also Nebensaison.
Was, von was wird die Kutsche gezogen? Ich möchte keine, nicht in der Pferdekutsche.
Nein, von so Cyborg-Pferden
Ach so,
haben sie doch
okay.
jetzt mittlerweile in der Lüneburger Heide.
Okay, danke an Elon Musk.
Ja.
Alles, was du jemals getan hast in deinem Leben, war Bombe.
Ja, und alles, was er jemals getan hat, hat er für die Lüneburger Heide getan.
Ja.
Wie viele Zigaretten raucht der Deutsche im Durchschnitt pro Tag? A 1,2, B 2,4, C 4,8 oder D 9,6?
Also, das wird jetzt statistisch durchgerechnet. Ich glaube, es gibt so 20 Millionen Kinder, naja, sagen wir 15, weil dann nehmen wir die 16- bis 18-Jährigen. Ich würde sagen, ungefähr 20 Millionen unter 18-Jährige, würde ich mal schätzen. Aber nehmen wir 5 Millionen 16- bis 18-Jährige noch mit rein. Das passt gar nicht statistisch. Sagen wir 3 Millionen ungefähr. Dann haben wir 12 Millionen minus 82 sind 70. Dann haben wir 70 Millionen potenzielle Menschen, die rauchen. Davon raucht jeder 20. Also 5%. 5% von 70 Millionen. Also 5% der Leute rauchen und die rauchen jeweils im Schnitt. Ja, um richtig zu rauchen, muss man schon mindestens 10 Zigaretten rauchen pro Tag, würde ich sagen. Das heißt, der Durchschnittliche raucht dann vielleicht 13. 5% von 70 der Leute rauchen. Oh, Digga, wird ja viel zu kompliziert
Also ein
gerade.
Zwanzigstel von 13, würdest du sagen. Dann wärst du ja unter, wenn 13 der Raucher raucht, 13, aber nur jeder 20. ist ein Raucher, dann wären das ja unter 1.
Ja,
Was es ja nicht
und
in
es
der Antwort
ist ja
nicht hergibt.
sogar unter jeder 20. nur von einem gewissen Anteil von den Deutschen, das ist dann noch weniger. Dann sage ich das Niedrigste. Was war das Niedrigste?
1,2.
Ja.
Das ist falsch, 2,4. Wäre die richtige Antwort gewesen. 70 Milliarden Zigaretten werden in Deutschland pro Jahr konsumiert. Das sind 875 pro Person pro Jahr. Und runtergerechnet sind das dann 2,4 pro Tag. Das ging damit durch die Presse, weil es ja einen Entwurf gibt im Europaparlament, wo die darüber abstimmen, ob Europa das Rauchen draußen verbieten sollte ab dem Jahr 2040. Die wollen jetzt auch immer restriktiver werden, was Zigaretten.
Sind E-Zigaretten damit einberechnet?
Ich vermute nicht, weil es ist ja eine Anzahl an Zigaretten. 70 Milliarden Zigaretten. Eine E-Zigarette kann man ja nicht als, ich rauche eine E-Zigarette am Tag, oder? Vielleicht diese Stummeldinger, ne, die man da reinsteckt.
IQOS.
IQOS, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. 70 Milliarden Zigaretten wurde da nur thematisiert. Wie viel isst ein Elefant pro Tag? 25 Kilo, 50 Kilo, 100 Kilo oder 150 Kilo?
Fünfundzwanzig.
150 Kilo isst er am Tag, kein Witz.
Krass.
Stell dir mal vor, du müsstest so einen Elefanten durchfüttern, ne?
Was ist der denn? Elefanten?
Der isst manisch.
Äpfel.
Ja, Äpfel, Karotten, Bäume, Gräser, Äste. Der zieht sich ja alles
Schaufelt
rein.
sich da 150 Kilo. Das ist viel.
Ist schon wild, ne? Okay, aber die letzte Frage kannst du jetzt ja zwecks der Gesichtswahrung kannst du ja zumindest jetzt mal eine Frage richtig beantworten. Was ist der Plural von Walross? A. Walrosse, B. Walrösser, C. Walross oder D. Walnuss?
B. Walrösser.
Ist auch falsch, Walrosse wäre die richtige Antwort gewesen
A.
tatsächlich. Antwortmöglichkeit A. Ja, tut mir leid, dass du denn heute wirklich ohne hier Erfolgserlebnis aus diesem Quiz nach Hause gehen musst.
Schade.
Aber nächstes Mal wird es sicherlich besser.
Und die Deutschen, jeder, also von allen 82 Millionen Deutschen, gibt es überhaupt 82 oder 84? 82, ne?
Sowas.
Von denen allen rauchen, braucht jeder im Schnitt 2 Kippen.
2,4 Kippen am Tag. Krass. Das hört man nicht in sich rein, ne? In unserer Bubble weniger, es gibt natürlich, aber geh mal auf die Baustelle, da ballert sie. 5% ist aber viel zu defensiv getippt. Ich würde eher sagen 30% von allen, die im rauchfähigen Alter sind.
Jeder Fünfte?
30% ist eher jeder Dritte. Jeder Dritte? Mhm. Weil es gibt diese soziale Umfeld oder Berufszweige und so weiter, da raucht einfach jeder.
Wurde die Statistik angefertigt, bevor Karin Ritter gestorben ist?
Gute Frage, ja, seitdem wahrscheinlich. Die hat das natürlich in die hohe Höhe getrieben, ne? Hm. Und Jan Ulrich, Digga, das war auch bestimmt noch, wo Jan Ulrich in seiner Hochphase war.
Ja.
Das war bestimmt so 2012 oder so, haben sie Karin Ritter wirklich on peak, was Zigarettenkonsum, Ulle damals 7 gleichzeitig weggebuttert, ne? Weltrekorde gebrochen im Zigarettenrauchen. Das ist ja heutzutage alles nicht mehr so, wie es damals war zu den Glanzzeiten.
Ja, aber schön, dass man sich um die Zigarettenindustrie keine Sorgen machen muss, scheinbar.
Naja, schon, weil eben ab 2040 jetzt der Vorschlag besteht, draußen das Rauchen zu verbieten, ne? Dann darfst du nur noch drinnen in den eigenen 4 Wänden rauchen.
Und bei den Smoke Olympics.
Da natürlich auch.
Haben wir ein bisschen aus den Augen verloren.
Das große, Projekt. Große Sportevent von Fleisch und Glas wird bald kommen. Stay tuned.
Ein anderes großes Sportevent könnte man vielleicht sagen. Oder vielleicht auch eher E-Sport. Oder vielleicht auch einfach. Nee, keins von den ganzen Begriffen.
Ja.
Es ist nämlich im Internet, hast du von dem Fitnacraft, wie sollte man es sagen, hast du von der Fitnacraft mitbekommen?
Nee, gar nicht.
Ist so ein Minecraft-Event oder so ein Server, ich habe noch nie Minecraft gezockt in meinem Leben und da nicht so viele Berührungspunkte mit, aber ich bin da heute Morgen in ganz unterhaltsames TikTok-Rabbit-Hole gefallen.
Ja.
Und zwar gibt es da wohl so einen Minecraft-Server, wo ganz viele Streamer drauf sind und da spielen. Also von Montana Black, Revi, Rohat,
und der Zabex. Alte, genau, und dieser Kollege, der bei 9 Live früher so aktiv war.
Ja, der alte 9 Live-Moderator, der ist ja mit diesem Zabex jetzt so ein Duo.
Genau, und der hat diese ganzen Fitner-Dinger angestiftet.
Ja, also.
Wie heißt denn der 9 Live-Typ noch? Wichtige Personalie in dem Zusammenhang.
Ja, ich komme jetzt
Stradin, gerade. Maximilian Stradin,
der ist auch irgendwie involviert. Ja, der ist ja auch jetzt auf Twitch, hat er sich hochgearbeitet.
Genau.
Aber auf jeden Fall, die haben diesen, so einen Minecraft-Server.
Ja.
Und bei Minecraft geht es dann auch darum, so Sachen zu bauen, scheinbar. Mhm. In dieser Pixel-Grafik oder Lego-artigen Grafik. Und da war auch Mert dabei, der ist ja auch YouTuber, Streamer, Rapper.
Und persönlicher Spezi von Martin. Ihr habt euch schon bekriegt. Wann hat er gegen dich geschossen?
Ja, kurzen, das
Original 2010 oder sowas.
Ja, na, wird so 2012, 2013.
Da hat Martin, da hat Mert gegen Martin ausgeteilt. Kurze Zeit später hatte er selber den großen Shitstorm an der Backe. Ne? Erst hattest du den Shitstorm, dann hatte er den, wegen Homophobie hatte er den. Ne?
Ja, da ging es um dann das Backspin FIFA-Format damals, wo er der Meinung war, es wäre geklaut gewesen. Aber das hat keine großen Wellen geschlagen.
Naja, was man aber sagen muss, fairerweise der Transparenz wegen, wenn du dich jetzt über Mert äußerst, es gibt da eine Vorgeschichte. Nicht, dass die Leute jetzt denken, du bist da komplett neutral.
Ja, stimmt. Stimmt, das muss man vielleicht sagen. Auf jeden Fall hat Mert da in diesem Spiel, hat er so eine riesige Türkei-Flagge gebaut.
Ja.
Auf diesem, die haben da so scheinbar dann so ein riesiges Feld, so eine riesige Map, wo die dann alle möglichen Sachen bauen. Der eine hat ein Casino gebaut, wo irgendwie Montana Black dann auch mit drin steckt. Und der eine hat sich ein Schiff gebaut. Und Mert hat dann halt diese riesige Türkei-Flagge gebaut.
Ja.
Und dann ist Montana Black gekommen und hat gesagt, hier Mert, du selber musst da mindestens eine genauso große Deutschlandflagge nebenbauen. Hat Mert gesagt, bau du doch die Deutschlandflagge, kannst ja machen, wie du willst. Hat Montana Black gesagt, nee, du baust da die Deutschlandflagge hin. Dann hat Mert da so eine mini kleine Deutschlandflagge nebengebaut, neben diese riesige Türkei-Flagge.
Ja.
Dann ist Montana Black hingegangen, hat diese
Türkei-Flagge zerstört.
Angezündet in dem Spiel. Ist er da so, ich habe das zum ersten Mal gesehen, das scheint irgendwie so ein Minecraft-Ding zu sein, ist da rumgehüpft, ja, hat er immer so Feuer gegen geschossen, Feuerpfeile, Wunder, gegen die Flagge. Und dann ist Mert wohl ausgerastet und hat gesagt, er fickt jetzt den ganzen Server, zerstört da alles und hat da dann die ganzen Sachen kaputt gemacht, das Casino. Und dann wohl auch, ist ein bisschen, vielleicht, wenn ihr das besser mitbekommen habt, sagt es gerne, ich habe es so gut es geht und jetzt auch nicht allzu zeitintensiv nachrecherchiert, aber so ungefähr ist es abgelaufen, dass er dann auch das ein Boot von Zabex kaputt gemacht hat.
Okay.
Woraufhin sich dann Zabex auch ein großes Projekt von Mert vorgenommen hat. Und das war der Clip, wie ich zum ersten Mal darauf gestoßen bin, auf dieses ganze Thema, wo ich mich dann...
Aber es ist brandaktuell, es geht im Moment jeden Tag, geht's
es geht jeden Tag.
Ich hatte mein erstes Ding, was ich nicht mitbekommen habe, ist, dass der Schradin hat Let's Hugo ist auch mit drin, Let's Hugo angerufen und hat gesagt, weil Hugo ist scheinbar Minecraft-Pro, ne, kann man sich ja vorstellen, der hat mehrere Jahre ununterbrochen durchgespielt. Und er hat gesagt, Let's Hugo, greif mal, es gibt da noch so einen, den kannte ich nicht, der so der Master ist. Zerstöre von dem alles und ich schicke dir ein paar Subs rüber, die dann irgendwie im Wert von ein paar tausend Euro oder sowas, haben die so einen Deal gemacht, dass sie, selbst für Kohle wird da quasi Fitna gemacht.
Ja, auf jeden Fall hat Zabex dann die Moschee von Mert in die Luft gesprengt.
Aber es ist doch toll, dass das in dieser virtuellen Pixelwelt können die das ja alles machen. Ja. Und wenn es der Fitna-Server ist, dann ist es doch gut, dass da Fitna gemacht wird.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich. Ob das jetzt sein muss, da trotzdem eine Flagge anzuzünden und eine Moschee in die Luft zu jagen. Aber.
Ja, also ob das alles sein muss, dass man das überhaupt spielt und macht, wenn die Spaß daran haben.
Ja.
Und die werden ja auch alle damit, inklusive Mert, immer mehr Geld verdienen, das wenn sie sowas machen. Sollen sie machen.
Ja, das stimmt. Aber hättest du auch gemacht an Zabeks Stelle die Moschee hochgehen lassen?
Keine Ahnung, wenn man das Casino hochgehen lässt und alles hochgehen lässt, kann man auch die, das ist ja keine echte Moschee, das ist halt irgendein Pixelscheiß da.
Das stimmt natürlich.
Kann man alles ruhig kaputt machen. Das hat ja jetzt irgendwie nicht, das ist ja jetzt keine ehrwürdige Gebetsstätte.
Ja.
Oder? Ich wollte noch mal eine Sache nachreichen zu einer sehr, sehr alten Fleisch- und Glas-Folge, bestimmt schon 30, 40 Folgen her, wo wir die große Hymnendiskussion haben. Hatten wir sogar auch mal Fleisch- und Glashaus-Nationalhymne als Intro genommen vor einer Weile und haben überlegt, was brauchen wir als die neue deutsche Nationalhymne. Und du hattest dann vorgeschlagen, Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen, war ein guter Vorschlag. Aber dann ist es mir wie die Schuppen von den Augen gefallen letztens. Wir brauchen einfach Auferstanden aus Ruinen. Wir nehmen einfach die DDR-Hymne, Digga. Wir haben doch die deutsche Hymne parat. Einfach wieder rüber switchen zur DDR-Hymne. Man hat die Bundesrepublik hat sich durchgesetzt. In 99% der Sachen hat sich die BRD durchgesetzt. Lasst den Ossis doch eine Sache und sagt, wir switchen rüber auf Auferstanden aus Ruinen. Ist eine Spitzenhymne und wäre auch irgendwie nochmal eine Geste. Wir haben euch vereinnahmt, wir haben euch untergebuddert, wir haben gesagt, ihr habt unseren Lifestyle zu übernehmen. Hatte sicherlich auch viele Vorteile, aber jetzt zumindest der große Rollback, was die Hymne angeht.
Ich habe die jetzt gerade gar nicht im Ohr, ehrlich gesagt, aber trotzdem.
Hört sich ja gerne nochmal an, ja.
Ja, ich habe damals Pyrotechnik ist kein Verbrechen als neue Hymne zu fordern. Es war auch... Ja, man weiß es nicht, weil dieser Typ halt noch vor seinem großen Hype steht, ne?
Mhm. Ja, auf jeden Fall, wird jetzt erst kommen.
Der ist jetzt ja gerade erst im Kommen, dieses Pyro. Jetzt ist es gerade aktuell, ist es noch so ein Underground-Tipp und dann wird es in den kommenden Monaten, wird das wahrscheinlich noch das große Ding werden.
Ja, zusammen mit Hans Entertainment.
Und der ALS Ice Bucket Challenge.
Mhm. Und dem Fidget Spinner. Ich hatte gedacht, ich weiß nicht genau, ob das eine gute Idee ist, aber ich habe das hier nochmal in meinen Notizen gefunden, was man vielleicht nochmal machen könnte, auch für so TikTok-Content, weil wir haben ja, was immer gut funktioniert bei TikTok, sind so Sachen, die offensichtlich ironisch gemeint sind, aber wo Leute das, die dann aber doch einigermaßen realistisch vorgetragen werden, dass die Leute das dann nicht checken, ob es Ironie ist oder nicht. Und dann geht in den Kommentaren so ein bisschen die Diskussion, ist das Ironie oder nicht.
Mhm.
Und da habe ich mir überlegt, dass Shooten gegen das deutsche Gesundheitssystem. Das deutsche Gesundheitssystem ist marode, so als Grundthese. Und dann aber so richtig müssen wir irgendwie so im Zusammenspiel so völlig hanebüchene Behauptungen aufstellen. Zum Beispiel, wenn ich mein gottgegebenes Recht auf meine Botox-Behandlung, ne, wenn ich für die Botox-Behandlung in die Notaufnahme gehe, dann werde ich weggeschickt, weil es angeblich immer noch dringendere Fälle gäbe oder sowas, ne? Oder wenn ich mit 32 Jahren, jetzt wie ich jetzt hier sitze, sage, okay, ich habe hart geschuftet, ich möchte jetzt ins Seniorenheim gehen, ja, dann werde ich auch weggeschickt, weil wir haben keine Betten, das ist alles für die Rentner da. Wobei ich dann ja auch Rentner, weiß ich noch nicht genau. Rezeptfrei für Fentanyl in der deutschen Apotheke sind so Themen, weißt du, worüber man sich so aufregen könnte, warum das deutsche Gesundheitssystem marode ist. Und das vierte Beispiel, was ich mir noch hier aufgeschrieben hatte, ist, wenn ich als Mann das Gefühl einer Geburt nachempfinden möchte und dafür eine Schmerzsimulation brauche, muss ich das privat bezahlen mittlerweile. Das wird nicht von der Kasse gezahlt. Verstehst du so ungefähr, welche Richtung ich mir vorstelle? Meinst du, wir kriegen das live engineered? Oder wie schätzt du das ein?
Jetzt live so ein TikTok daraus zu bauen.
Ja, also jetzt das ist so, ja, naja, genau so eigentlich.
Ich bin ja immer, dieses Schauspielern fällt mir ja ein bisschen schwer, ne?
Ja. Das hatten wir schon öfter mal, das Problem.
Ja, ich mag das nicht so, dann so mich künstlich aufregen. Mhm. Aber du kannst es gerne machen.
Okay, dann nimmst du die Gegenposition.
Ich interview dich.
Du kannst ja auch komplett die Gegenposition einnehmen und du bist, what the fuck, warum soll das die Kasse bezahlen, wenn du dir Botox spritzen lässt? Ging ja auch, aber dann müsstest du auch schon wieder schauspielern.
Wir können es ja einfach mal probieren. Wir haben ja neulich ein TikTok hier aufgenommen, wo wir Friedrich Merz unterstellt haben, eigentlich, dass er bei den Flutopfern damals zusammen mit Armin Laschet sich totgelacht hat. Aber das haben wir dann gar nicht ausproduziert.
Ja, stimmt, weil wir dachten Fake News. Ne? Fake News wollen wir nicht spreaden, machen schon andere genug.
Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir es hätten machen sollen oder nicht. Aber wir haben es nicht gemacht.
Wir werden es nie herausfinden, ob es erfolgreich war. Wir haben letzte Woche 2 TikToks gemacht. Einer war ganz gut, einer ist gefloppt. So ist es halt. Man müsste es einfach mehr machen. Wir müssten jeden Tag, jede Woche einfach 7 Dinger machen. Wir müssten aus einer Folge 7 TikToks rausschnibbeln, einfach jeden Tag eins rauspuddern. Aber es ist halt viel Arbeit, ne?
Mhm.
Und? Aber das wäre der vielversprechendste Approach. Und dann würde ich auch noch mal, was diese Werbepartnerschaften angeht. Ich habe ja, wir können gleich nochmal zurück uns überlegen, ob wir dieses Gesundheits... Ja. Wir machen so ein bisschen Fleischer und Glashaus Insights, ein bisschen Gedanken aus dem Maschinenraum von Fleischer und Glashaus, ne?
Ja.
Sponsoring-Party, es ist ja immer noch so, wir verdienen keinen Pfennig hier mit der ganzen Show. Wir tun immer so, als wenn wir die dicken Batzen und öffentlich-rechtliche Sender supporten uns und Carsten Maschmeyer als Geldgeber, alles Quatsch, stimmt nix. Erstunken und erlogen.
Krass, dass du das jetzt so offen sagst. Ich habe meine Deals im Background. Aber okay.
Du hast vielleicht privat deine Deals. Aber ansonsten machen wir es für die Leidenschaft und für den Spaß an der Freude. Und ich habe gedacht, für mich wäre ja wirklich der ideale Sponsor wäre 28 Black. Schwarze Dose wäre einfach der beste Deal, weil gutes Produkt, ich stehe hinter dem Produkt und es ließe sich relativ natürlich in einen Podcast integrieren. Wir sagen, sponsored by 28 Black, boom, dann stellen wir uns eine Dose auf den Tisch und sagen denen von vornherein, wir schneiden aus jeder Folge, okay, sagen wir mal 3 TikToks, dann hat man 3 TikToks die Woche, 12 TikToks im Monat, wo wir immer ganz normal unsere Quatsche machen, aber halt die Dosen mit im Bild sind oder wie die halt gerade in der Hand haben oder irgendwie sowas, ne? Also 12 TikToks und Sponsoring der Folgen, 3.000, würde ich sagen. Dann können wir uns, ich würde gar nicht, dann können wir hier geileres Equipment kaufen, können wir irgendwie auch vielleicht ein bisschen in Marketing was reinstecken und das alles ein bisschen größer machen und geiler aufziehen. Und es wäre eigentlich auch aus meiner Sicht für 28 Black, wenn ihr hier zuhört, wäre das ein gutes Investment. Oder was wäre für dich so das realistische Szenario, den Bums zu monetarisieren.
Es gibt ja eigentlich nur zwei, entweder Sponsoring oder öffentlich-rechtlich.
Oder Spenden, die drei gibt es eigentlich.
Ah ja, stimmt, Spenden gibt es auch noch, aber das will ich, weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht so für uns, ehrlich gesagt. Ich meine, könnt uns gerne Geld schicken, ihr, nee, die das hier nicht hört, aber will ich jetzt nicht, also nee, ich finde das so bei Jung und Naiv macht das ja, das finde ich gut, weil es da, okay, wir reden auch manchmal über Politik, aber wir haben jetzt ja nicht den Anspruch oder hätten das Ziel, dann komplett eine Polit-Show zu werden, wo man
oder sagt, Beiträge, so plus, mit, das gibt es natürlich auch noch als Finanzierungsmöglichkeit, wie Lage der Nation das macht, ne? Also die machen auch noch Werbung, aber die haben halt auch irgendwie ihr Plus-Abo.
Ja, Plus. Aber das ist ja, ja,
ohne geht Mehrwert.
Dann, geht dann wieder so, ja, die haben ja irgendwelche Mehrwerte da.
Aber die, halt auch also, so Fake, die erzählen einem immer diese Mehrwerte, wo ich denke, was ist das für ein Mehrwert?
Man hat die Lage der Nation in einer kürzeren Version und als Transkript.
Und die Shownotes kann man sich irgendwie noch besser aufbereiten lassen.
Ja, was man ja wirklich nicht braucht.
Und die Quellen kriegt man per E-Mail zugeschickt. Oder wirklich Sachen, die einem wirklich gar nichts bringen.
Ja, ich fände 28 Black wäre ein gutes, wäre sicherlich ein guter Partner. Ich weiß, ich frage mich auch, ob noch so viele übrig bleiben. Na gut, eigentlich dieselben, die auch bei Lage der Nation, sowas wie diese Ghost-VPN, Nord-VPN für sowas oder für Koro oder für HelloFresh.
Oder wie heißt noch dieses Energy Puder, was jetzt alle machen?
Stimmt, ja, dieses gesunde
Holy.
Holy.
Ja, aber das sind halt, das sind ja eher Werbetexte, die man einsprechen muss und die, dann brauchst du immer wieder neue Partnerschaften, musst da Texte aufsagen. Und das finde ich irgendwie sperrig und hätte ich jetzt, vielleicht machen wir das irgendwann auch, aber ich hätte da, erstmal kommt mir das weniger nativ vor, als wenn man so einen festen Sponsor hat, Fixsumme und dann ist das eher so ein, weiß nicht, halt einfach Sponsor der Show, vielleicht mit einem kurzen Audio-Tag am Anfang und die Hauptreach machen die dann halt über TikTok, dass wir halt committen, dass wir drei TikToks machen, wo immer die der Drink zu sehen ist. Und dann könnten wir unseren Content weiter so machen, wie er ist. Man kann ja trotzdem zwischendurch Shoutouts raushauen und so. Aber das ist ja jetzt auch nicht das klassische Produkt, was Leute online kaufen mit einem Gutscheincode.
Ja. Würden sie dann wahrscheinlich online kaufen, weil sie es bei uns sehen würden und dann denken wollen, sie holen sich das kistenweise nach Hause direkt.
Ja, vielleicht haue ich die mal an. Man müsste halt, wenn wir das nächste Mal ein paar erfolgreiche TikToks haben, dass so oben viele Klicks gerankt sind, ein paar Follower noch machen oder so, dass man irgendwie einen Screenshot mitschicken kann von unserem TikTok-Profil und sagen, hey, wir machen hauen drei Dinger raus, wir können das alles noch professioneller machen, brauchen nur ein bisschen Kohle und wir stehen hinter der Brand und wäre geil, wenn ihr dabei seid.
Ich glaube, dieses wir könnten es noch professioneller machen, das würde halt nicht funktionieren. Wenn, dann müssen die schon sehen, wie wir es machen.
Ja, das ist ein bisschen das Henne-Ei-Problem, ne?
Ja, ich habe das halt oft schon gehabt bei Projekten in meiner normalen Arbeit als Videograf, wo ich dann Jobs hatte oder im Gespräch war für Jobs, wo ich dachte, eigentlich, ich weiß, wie das geht, ich kann das machen, aber ich habe halt jetzt nicht unbedingt Referenzen, die genau da reinpassen in das Thema. Deswegen hatte ich direkt gedacht, dass es schwierig ist.
Ich habe bei 28 Black aber wirklich so maximal Referenzen, Digga. Aber kann man natürlich auch nicht unbedingt als Argument ziehen. Ja, sorry, ich habe schon 15.000 Dosen davon getrunken in meinem Leben.
Nein, das ist ja keine Referenz für Product Placement, nee, bei denen.
Nee, das stimmt, aber ich stehe hinter der Brand.
Nee, kannst du ja mal in Kontakt treten gerne. Also vielleicht erstmal machen wir da, professionalisieren wir unseren TikTok-Account noch ein bisschen.
Können wir uns ja gemeinsam, auch wenn wir abends noch ein bisschen Zeit haben, können wir uns ja mal eine Mail überlegen. Und dann kann man es ja einfach mal probieren. Wir haben natürlich teilweise schon auch provokante politische Takes, was jetzt für Werbepartnerschaften auch nicht unbedingt vielleicht das Attraktivste ist.
Ja.
Das müssten wir natürlich dann extrem zurückschrauben und wir werden dann so ein weichgespülter Podcast und dann wird auch in den Jingles nicht mehr kastriert. Das ist schon mal klar.
Ja, für Geld würde ich alles machen.
Ja.
Wo du gerade, das war eigentlich eine Anekdote, die ich eh immer noch mal teilen wollte im Podcast, wo du gesagt hast, du schickst eine Anfrage raus. Kann man ja auch mal erzählen, wie du die letzte Anfrage rausgehauen hast. als wir in unserem Podcast den neuen linken Chef Jan van Aken mal vorgestellt haben, hattest du gedacht danach, man kann ihn ja mal für ein Interview anfragen. Wir haben beide waren uns einig, dass es relativ unrealistisch ist, den zu bekommen. Aber wir wollten es einfach mal probieren und dann hast du wirklich einen schönen Text formuliert. Hey Jan, wir machen einen Podcast. Und dann hast du uns kurz vorgestellt, sagst hier, erscheinen einmal die Woche, machen dann immer noch ein bisschen Social Media Kram und so weiter. Hier sind die Dings, schau sie doch mal an, das ist unsere Reichweite. Wir freuen uns über eine Antwort, viele Grüße. Die Nachricht wolltest du ihm bei Instagram schicken. Da wir aber jetzt nicht mit ihm befreundet sind bei Instagram, kommt man da erstmal in so ein Anfragending.
Ja, Nachrichtenanfrage.
Nachrichtenanfrage.
Das weiß man aber nicht. Man schickt die Nachricht und dann ist es aber eine Anfrage und die wird dann gekürzt auf einen halben Text.
Und dann war die Anfrage, lieber Jan, wir machen einen Podcast.
Ja, wirklich, Mann. Oh Mann, es war mir so peinlich danach.
Und man kann es auch nicht mehr zurückziehen.
Wir können es nicht mehr korrigieren. Jan weiß jetzt Bescheid, dass wir einen Podcast machen. Und er hat unsere Anfrage nicht angenommen.
So sind sie, die Linken, heutzutage, ne? Von wegen, sie sind für uns da. Sie machen nämlich ihr eigenes Gemauschel.
Ja, Jan, ey, falls du das hörst, die Nachricht ist, hi Jan, unser Podcast heißt Fleischer und Glashaus und in der neuen Folge haben wir unter anderem über dich und Ines als neue Parteispitze gesprochen. Finish. So haben wir es rausgeschickt. Da kam natürlich eigentlich noch mehr, ne, aber...
Das ist ja sogar relativ informativ noch im Vergleich.
Naja, ja... Vielleicht hat er sich's angehört und es hat ihm nicht gefallen und deswegen hat er die Anfrage nicht angenommen.
Und das Problem ist auch, dass wir erst gegen Ende so bei 20, 30 Minuten haben wir darüber gesprochen und da in der Nachricht später waren auch noch die Timecodes zu finden, aber so in unserem Podcast hatten wir es normalerweise nicht drin. Das könnten wir eigentlich auch mal machen, aber weißt du, Timecodes für unsere Themen. Ich glaube, das wird dann auch angezeigt bei Spotify.
Ja. Aber
wollen die Leute, wollen das eigentlich nicht überspringen, ne?
Sie wollen sich das komplett reinziehen.
Die meisten wollen sich das wirklich in voller Länge richtig reinficken in die Ohrmuschel.
Genau.
Bis sie ihn aus dem Mund wieder rauskommt.
Der Podcast. Ja, Mann. Oh, soll ich jetzt meinen Gesundheitsmoment mal verpassen? Machen wir vielleicht irgendwann anders
nochmal. Vielleicht irgendwann anders.
Vielleicht auch nicht. Fleisch und Glashaus beendet die heutige Episode mit diesen Worten.
Tschüss.
Schnipp, schnapp, Kastration für Fleischer und für Glashaus.